Wenn ich jetzt sage, dass Vögel Friedensstifter sein können.
Die Taube.
Ja, das ist so das Symbol, das man so kennt. Aber ich sage jetzt Schleiereulen.
Schleiereulen sind Friedenssymbole?
Sind friedensstiftend.
Warum?
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Party-Wochenende-Warm-Up-Folge des Mutmach-Podcasts. Mein Name ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt die völlig ausgelassene
Suse.
Und in Luftschlangen, Konfettiwolken.
Nee, aber siehst du mal, kannst du mal hier an mich, an mir. Also du siehst ja nur dann das Oberteil.
Du bist
aber
sehr rot.
Ja, ich bin heute rot. Ich habe gedacht, ich brauche irgendwas Fröhliches, etwas, was so ein bisschen meine gute Laune rüberbringt.
Worüber wollen wir reden, meine bessere Hälfte, was ich nicht sagen darf, weil das patriarchalisch ist?
Naja, dadurch, dass wir ja ein Mutmach-Podcast sind, haben wir gedacht, wir erzählen mal schöne Dinge. Ein Podcast nur mit schönen Dingen. Kann man das sagen? Gute Dinge?
Leg los.
Leg los. Ja, das, was ich jetzt selber an mir gerade feststelle, weil ich hatte heute von meiner Yoga-Challenge 3 Wochen Yoga jeden Morgen von 7 bis 8.
Ich knie nieder in Respekt und Bewunderung. Jeden Morgen von 7 bis 8 turnt diese Frau durch ihr kleines Schlafzimmer.
Und das hat mir so, so gut getan. Und das passt so ein bisschen zu diesem Gefühl, das ich gerade habe, so ein bisschen von Aufbruch. Also wenn ich darüber nachdenke, dass die Gastronomie jetzt heute wieder aufmachen darf und ich merke auch an meinem Sohn, dass der hibbelig wird und ich hoffe nur, dass wir jetzt alle trotzdem noch so gelassen sind, dass wir jetzt nicht übertreiben, aber ich merke, dass das was mit mir macht.
Was denn genau?
So ein Gefühl von wieder so ein bisschen mehr Freiheit, allein schon der Gedanke, dass ich nachher noch jemanden treffe, finde ich großartig. Also so und dann vielleicht draußen sitzen kann und ein Bier irgendwo trinken kann.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir hätten auch in der Pandemie draußen sitzen und Bier trinken können.
Haben wir ja auch gemacht.
Eben, hätten wir uns vom Späti geholt, du hättest dich auch mit jemandem anders treffen können.
Ja, aber ich glaube, es findet natürlich im Kopf statt. Ich habe einen Artikel gelesen von jemandem, es gibt ja in Schleswig-Holstein diese Modellregionen, wo sie so niedrig in den Inzidenzzahlen sind, dass sie da wieder aufmachen durften und zwar eben auch alle Geschäfte und so. Und der beschrieb, wie toll das ist. Du musst da natürlich mit einem Test immer alle 2 Tage musst du einen Test machen und dann hast du so eine Luca-App, mit der du dich da einloggst, wenn du ins Geschäft gehst und so. Aber der sagte, das wäre so schön gewesen, wieder mal so ein Gefühl von Normalität zu erleben und wirklich auch einfach mal wieder in alle Geschäfte gehen zu können.
Ja, also das ist das, was mich am allerwenigsten reizt, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, da geht es mehr darum, um dieses, wir treffen wieder aufeinander. Die Verkäufer waren extrem, so schrieb er das, extrem zugewandt, freundlich und so, ne? Also dieses positive Gefühl. Und so ein bisschen möchte ich, glaube ich, heute auch über positive Gefühle sprechen.
So, bevor wir jetzt gleich über positive Gefühle sprechen, hier ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Wir-Podcast, ja, den gibt es schon seit fast 15 Monaten und wir haben inzwischen eine Community aufgebaut von Menschen, die uns mögen, die uns unterstützen und die Teil der Wir-Familie sein wollen. Noch ein bisschen dichter dran an uns. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür und für alle, die sich vorstellen könnten, da mitzumachen. Guckt doch mal auf steady.fm/wir. Steady wie ready mit EA in der Mitte. .fm/wir. Da könnt ihr erfahren, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt, wie ihr in den Genuss unserer Playlists, Verlosungen, digitalen Hangouts und allem weiteren kommt. Wäre schön, euch da wiederzusehen. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Schatz, ich habe etwas gemacht, um dich zu überraschen.
Oh ja, was denn?
Ich habe mich null vorbereitet, weil ich gesehen habe, dass du dich in den letzten Tagen also du hast stapelweise Geschichten dabei und ich dachte mir, hey, lass mal die Frau mal reden.
Oha. Ja, ist ja jetzt hier wieder eine Aufgabe. Mhm. Man muss dazu sagen, ich bin im Moment gerade bilde ich mich wieder weiter und beschäftige mich mit Werten und habe so ein Online-Seminar. Also ich habe eigentlich eher Online-Seminar gemacht und immer zwischendurch dann wieder ein bisschen gelesen und ein bisschen nachgedacht. Aber ich kann wirklich sagen, dass mir so ein paar Sachen eingefallen sind, für die ich dankbar bin, zum Beispiel für unsere Community, unsere Steady-Community, die mich auch immer wieder füttert mit irgendwelchen Ideen, Gedanken. Und da kann ich nur einfach mal sagen, danke, danke, danke für eure Mails. Ich lese die, ich komme nicht immer gleich dazu zu antworten, aber sie kommen alle an. Und was ich sehr schön fand, heute Morgen hatte ich eine Mail von Jörg. Der hat nämlich seiner Frau zum Geburtstag einen Waldtag mit mir und Frau und Tochter geschenkt, für Birgit. Und auf den freue ich mich schon ganz doll, weil ich nämlich tatsächlich jetzt wieder mehrfach im Wald war und festgestellt habe, hey, dieses Grün, ja, und diese ganzen kleinen Pflanzen, also gar nicht mal so die Bäume, sondern diese kleinen Pflanzen, die da plötzlich rauskommen und ein Grün verströmen, könnte man fast sagen. Da geht mir ja immer das Herz auf. Also das ist, die Natur ist einfach großartig.
Du bist auch Naturexpertin. Was mir auffällt im Wald ist, die Trockenheit ist immer noch da.
Ja.
Aber wir haben ja diesmal wirklich ein sehr, sehr, sehr spätes Frühjahr. Ne?
Ja.
Es ist immer noch, es ist zwar sonnig hier, weiten Teilen, aber frisch.
Mhm.
Also es ist ja häufig auch schon um diese Jahreszeit, auch Pfingsten und so, ist ja schon der Hochsommer fast ausgebrochen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, so die Natur lässt sich richtig viel Zeit, ist auf der anderen Seite aber auch extrem vielfältig.
Mhm.
Ich habe irgendwo gelesen, dass gerade so die kleinen Pflanzen viel mehr Chancen haben, sich auszubreiten,
ja,
sich zu zeigen und so weiter. Also es ist ein ganz tolles Frühjahr, auch wenn es kein super heißes Frühjahr
ist.
Ja,
genau so empfinde ich das auch. Und du kannst das sogar in den Vorgärten sehen, also du musst gar nicht in den Wald gehen.
In den Steingärten, in den Schottergärten.
Nein, eben nicht in den, in den Gärten des Grauens, sondern tatsächlich, wenn du hier so über die, also bei uns in der Straße zum Beispiel, ich könnte da stundenlang stehen und einfach nur gucken und mich so voll flashen lassen, um das mal so zu sagen. Aber es gibt natürlich auch wieder eine wunderbare Studie, beziehungsweise da hat man sich verschiedene Studien angeguckt, und zwar Naturgeräusche. Also selbst wenn man jetzt nicht vor die Tür kommt, es macht schon was aus, wenn man so Vogelgezwitscher oder Windrauschen oder Bachplätschern oder sowas.
Oder rülpsende
hört.
Waschbären.
Ach, du bist ja wieder sehr kreativ heute Morgen.
Danke.
Es ist tatsächlich so, dass das Stress reduziert und auch Schmerz lindert. Und so als kleine Idee, es gibt bei YouTube auch ganz wunderbare Naturgeräusche und man kann sich sogar den Wald reinholen. Also beim Arbeiten habe ich das neulich mal gemacht, dass ich am Schreibtisch saß und dann mir einen YouTube-Film dazu geholt hatte, wo es wirklich einfach nur so Bachplätschern und ich bin so in den Flow gekommen. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Also das war für mich ein guter Anker, um in Flow zu kommen.
Schön.
Ja, was habe ich denn noch mitgebracht? Ach ja, ich habe André Hermlin, der mich sehr beeindruckt hat und den Podcast fand ich auch, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut.
Da muss mal ganz kurz der Statistiker reingrätschen. André Hermlin, der Swing-Guru, hat Lothar Wieler, Jan Frodeno, Micky Beisenherz, Jens Spahn, er hat sie alle geschlagen. Es ist der mit Abstand am meisten gehörte aller unserer Podcasts und das hat mich dann doch ein ganz klein bisschen überrascht, weil ich, also ja, André Hermlin ist ein großer, gar keine Frage, aber er ist jetzt kein Bundesminister und auch kein RKI-Pandemie-Oberaufseher.
Nee, aber er hat was.
Wie erklärst du das?
Ja, also ich glaube, das hat so mehrere Gründe. Natürlich hat er eine große Fanbase und die sind dann natürlich auch, die hören das dann auch, das habe ich bei Facebook beobachtet, weil da gab es dann auch Kommentare. Aber er ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man Dinge, die gut tun, einfach weitermacht. Ja? Mhm. Also hat er ja auch gesagt, also er wäre traurig geworden, wenn er jetzt keine Musik mehr hätte machen können und hat einfach weitergemacht so, und hat da auch eine neue Idee entwickelt. Sagt er auch, die sind jetzt viel lustiger und alberner, als sie das vorher als große Big Band waren. Und ach so, übrigens, ich habe dieses Musikstück, das er angesprochen hat, das erste Rap-Stück im Swing mit Miller. Glenn Miller, The Ladies in Love with You heißt das. Das habe ich übrigens auf die Playlist gestellt von unserer Steady-Community. Wenn man nämlich Mitglied wird und uns unterstützt, dann hat man Zugriff auf diese Playlist, die inzwischen...
Da habe ich auch noch einen. Ja. Inzwischen ist sie riesenlang und ziemlich gut. Ich höre sie pausenlos, muss ich wirklich sagen. Und obwohl es der meistgehörte Podcast von allen ist, ist die CD handsigniert, ganz frisch von den Swinging Hermlins. Es gab keinen einzigen und keine einzige, die sich darum beworben hat.
Ja, du, dann behalten wir die. Ich finde das gut.
Ich würde sie jetzt noch einmal für die Steady Community als Verlosungsobjekt bereitstellen, weil wir haben sie ja schon kurz downgeloadet. Und also, liebe Steadies, wenn ihr Bock auf Swing habt, dann meldet euch.
Ja, und dieses Swing, das habe ich übrigens... Dieses Swing, ja, das hört sich ja wieder an. Also Swing an sich habe ich zwar immer so abgespeichert, aber ich habe mir jetzt wirklich auch die letzten Male abends immer um 19 Uhr The Swinging Hermlins angeguckt. Und ich habe Glenn Miller mal wieder gehört.
Ja.
Und ich habe gemerkt, wie das richtig auf meine gute Laune eingezahlt hat. Also mir ging es danach noch besser. Und dabei fiel mir dann ein, dass wir ja am Anfang der Pandemie im letzten Jahr, da gab es ja unter anderem hier auch in Berlin, aber ich glaube auch in Barcelona und so gemeinsames Musizieren, ja. Mhm. Und es gibt ja auch dieses schöne Video, ich glaube, das war in Italien, wo einer anfängt und dann kommen alle auf den Balkon und dann singen sie mit. In Mailand haben sie Azzurro gesungen und in Neapel haben sie Fangesänge vom SC Napoli gesungen. Was ich da gerne noch ergänzen möchte, im Gehirn ist das der Nucleus Accumbens, der sich für dieses, das ist Teil des basalen Vorderhirns, also frontaler Kortex, der für das Musikhören zuständig ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber der da angesprochen wird. Und interessanterweise ist das auch ein Belohnungssystem. Mhm. Das ist leider auch bei Sucht durchaus aktiv. Und zwar, weil das mit Dopaminrezeptoren versehen ist. Und man
also
weiß
ob,
ja.
Ob ich einen Joint rauche oder André Hermlin höre, ist
genau,
das dasselbe.
Genau, Musik hören ist wahrscheinlich dann besser.
Gesünder.
Auf jeden Fall durch Musik wird Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet. Mhm. Und vom zweiten weiß man ja, das ist so dieses Bindungshormon. Genau. Und wenn du deine Lieblingsmusik hörst, auch um gute Laune zu kriegen, dann wird das mit Dopamin geflutet.
Mhm.
Und was man weiß, ist, dass Menschen so ein exzellent soziales Gehirn haben und wahrscheinlich auch über diesen Bezirk oder diese Region im Gehirn schon sehr früh, und das unterscheidet uns dann vielleicht von Tieren, die Gefühlslage eines anderen Menschen hören kann, was natürlich für eine Gruppe gut ist, um zu überleben, was aber auch dazu führt, dass man so Erinnerungen durch Musik nochmal besser speichern kann. Klar, wenn das Dopamin so ausgeschüttet wird und ich denke jetzt mal an den ersten Kuss oder was weiß ich, irgendein Engtanzstück oder so, dir fallen da bestimmt auch einige.
Wider Shade of Pale.
Zum Beispiel, ja genau. Also dadurch, dass wir uns, dass wir diese Möglichkeit haben, schulen wir eben uns auch, so soziale Laute zu erkennen und richtig zu deuten und abzuspielen. Das fand ich nochmal ganz interessant. Und man weiß ja auch in der Demenzforschung, dass man demente Menschen mit Musik wieder erreicht. Und da fiel mir ein, mein Vater, ich habe mit meinem Vater das ja auch gemacht, also so unbewusst. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich wusste, er mag bestimmte Musik sehr gerne. Und immer wenn ich ihn besucht habe, sind wir dann, oh, wie schön. Jetzt mag ich gar nichts dazwischen reden.
So, dazu schwufen wir gleich, Schatz, Entschuldigung, ich wollte dich bei deinem Vater nicht unterbrechen, aber was, der konnte doch bei Schubert immer so gut.
Ja, Schubert, Schumann, das waren so
Schumacher. Die drei großen Schuhe.
Ja, das waren so das war so Musik, die bei ihm eben auch ganz viel Freude ausgelöst hat. Und er hat ja leider seine Sprache verloren. Also konnte ja nachher nicht mehr viel sprechen. Aber interessanterweise werden eben bei Musik andere Gehirnregionen angesprochen. Und er konnte diese Lieder, Schumann und Schubert-Lieder, mitsingen. Das war ganz interessant.
Obwohl er sonst eigentlich nicht mehr sprechen konnte.
Nee, genau.
Und da wurde was aktiviert.
Da wurde was aktiviert und es gibt wohl eine Geschichte, ich kriege das jetzt nur so halbgar zusammen, von einer Ballerina, einer, ich weiß nicht, ob sie Spanierin, Italienerin war, weiß ich nicht. Die war auf jeden Fall schon sehr hochbetagt und saß im Altenheim im Rollstuhl und war eigentlich ziemlich klapprig. Und dann hat man ihr einen Kopfhörer aufgesetzt und ihr ein Ballettstück vorgespielt, was sie als prima Ballerina damals, als sie jung war, getanzt hat. Und dann hat die ihre Muskeln wieder angefangen zu bewegen und war so für 2 Minuten plötzlich, ich weiß nicht, ob sie aus dem Rollstuhl rausgekommen ist, das weiß ich nicht, aber die war auf jeden Fall in ihrer ganzen Körperspannung plötzlich wieder voll da. Ne? Und das ist so ein schönes Beispiel, um zu sagen, auch wenn Menschen sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, an ihr Leben, aber über Musik kommt diese Erinnerung wieder.
Nicht nur über Musik. Ich glaube, für mein Buch Restlaufzeit habe ich da eine Studie zitiert von einer Amerikanerin, die hat 3 Gruppen gebildet in einem Seniorenheim, also relativ groß, so dass es statistisch auch eine gewisse Aussagekraft hatte. Und die hat 3 verschiedene Arrangements für diese Seniorengruppen jeweils entworfen. Mhm. Die einen haben ganz normal weiter ihre
Turnübungen gemacht?
Nee, ihr Seniorenheim-Dasein gepflegt. Die zweiten sind bespielt worden mit der Musik ihrer Jugend.
Ja.
Und die dritten, das war sehr, sehr aufwendig, sind praktisch in eine, ich sag mal, in eine WG gezogen. Mhm. Die war so eingerichtet wie früher. Mhm. Es lagen die Zeitschriften rum wie früher. Also da war dann Muhammad Ali drauf und John F. Kennedy oder sowas in der Richtung.
Ja.
Und sie haben im Fernsehen die Sendung von damals gespielt. Also was weiß ich, Showsendung, Quizsendung, Musiksendung. Und das haben sie über ein paar Wochen laufen lassen. Und interessanterweise, weißt du, was der Indikator ist, wie du die Fitness eines alten Menschen sehr einfach, gut...
Muskeltonus? Ich weiß
nicht. Ja, und zwar, woran erkennst du das? Am Händedruck.
Ah ja.
Das heißt, du kannst tatsächlich messen, ne, mit so einem, keine Ahnung, mit so einem Druckometer. Wie sehr sich dieser Händedruck verstärkt oder abschwächt über eine gewisse Zeitspanne. Und die ganz normalen, also die, bei denen sich gar nichts verändert hat, die waren, wie gesagt, die Kontrollgruppe. Und es war so signifikant, dass die praktisch in ihrer Jugend gelebt haben oder zurückversetzt worden sind, einen signifikanten, stärkeren Händedruck hatten nach 4 Wochen.
Ja.
Und die hatten auch an Gewicht zugenommen, weil bei alten Menschen ist ja ganz häufig nicht Übergewicht das Problem, sondern eher Untergewicht. Ja. Also die haben zu wenig zuzusetzen. Das heißt also, jeder, der sich, ich meine, wir sind jetzt auch alle nicht mehr die Allerknusprigsten, aber es ist überhaupt nichts Negatives daran, auch nichts Nostalgisches oder irgendwie altmodisches daran, sich alte Musik anzuhören, sich auch die alten Sachen nochmal anzugucken. Da sagt man, hör, die leben ja nur im Gestern. Ja, die leben vielleicht ein bisschen im Gestern, aber es gibt richtig viel Energie zurück.
Ja.
Also wenn ihr euch eure Hits der Jugend von euren Engtanz, Schwarze Licht und ich weiß nicht was Partys auf die Ohren gebt, das hilft. Das ist Medizin.
Genau. Und es gibt diesen schönen Satz, Menschen, die regelmäßig positive Emotionen erleben, und dazu gehört ja eben auch diese Lieblingsmusik zum Beispiel hören, das werden bessere Versionen ihrer selbst. Und die bauen dadurch auch persönliche Ressourcen auf. Also man weiß, dass das körperlich sich auswirkt auf die Immunstärke, auch Krankheiten, also Krankheitsdauer wird geringer und es gibt so eine stärkere Herzfrequenzvariabilität. Variabilität. Man weiß, dass das soziale Beziehungen positiv beeinflusst, also die Beziehungsqualität sowieso, aber auch das soziale Feingefühl, und baut intellektuelle, emotionale und handlungsbezogene Ressourcen auf. Das heißt, sowas wie Selbstakzeptanz, Optimismus, Flexibilität im Verhalten, aber auch so Sachen wie Sinn erleben oder Selbstwirksamkeit.
Mhm.
Und unterstützt natürlich auch die Entwicklung persönlicher Resilienz. Also es macht Sinn, sich positive Emotionen reinzuholen. Und dazu habe ich gedacht, mache ich eine kleine Übung mit dir, die jeder auch selber machen kann, um das eben zu fördern, um zu sagen, okay, wie kann ich mehr und mehr positive Gefühle auch in mein Leben holen? Und das heißt nicht, dass es nicht auch negative Gefühle gibt. Das heißt auch nicht, so, oh, jetzt bin ich hier super guter Launebär, sondern es ist nur eine Möglichkeit, um sich, ja, um resilienter vielleicht zu werden oder vielleicht auch jetzt durch die nächsten Wochen und Monate weiter gut durchs Leben zu kommen.
Was muss ich tun?
Genau, also als erstes würde ich dich jetzt erstmal fragen, was für ein Gefühl möchtest du verankern? Also wenn du mal so zurückdenkst jetzt an deine letzten Tage, gab es vielleicht so einen Moment, wo du irgendein positives Gefühl sehr stark wahrgenommen hast?
Darf ich dazu eine kleine Geschichte erzählen?
Bitte.
Ich war ja eingeladen, am Montag von der Redaktion des Fokus eine Blattkritik abzuhalten. Und du hast ja mitgekriegt, dass ich am Wochenende vorher schon relativ viel damit gedanklich oder auch praktisch beschäftigt war. Das sind jetzt keine Riesenhefte, das sind so gut 100 Seiten, aber ich habe mich da schon sehr, sehr damit beschäftigt. Und dann habe ich diese Blattkritik gehalten und die war nicht freundlich. Ich habe versucht, sie höflich zu lassen, aber inhaltlich war sie nicht freundlich.
Ja.
Was ich nicht wusste, war, dass denen ein großes Interview, was sie eingeplant hatten, weggebrochen war und sie dann im letzten Moment noch das ganze Heft umbauen mussten. Also wer jemals Zeitschriften gemacht hat, weiß, was das bedeutet. So, und ich bekam hinterher von einem sehr geschätzten Kollegen, Thomas Thuma, war lange Zeit mit mir zusammen beim Spiegel, dann, ich glaube, beim Handelsblatt. Und der ist jetzt bei Fokus, eine sehr, sehr nette Mail, so sinngemäß, puh, das war ganz schön hart, was du da abgelassen hast. Mhm. Aber es war extrem präzise und ich habe noch nie einen Blattkritiker erlebt, der das Heft so gut kannte.
Mhm.
Und das war ein Kompliment, selbst für meine Härte.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, wow, ich kann's noch. Also das war für mich so ein, ne, das ist so wie die prima Ballerina im Rollstuhl, die auf einmal anfängt wieder zu zappeln. Ein bisschen so dieses Gefühl so, hey, ich kann meinen Beruf noch.
Mhm.
So, und das geht jetzt einen Schritt weiter. Unser Sohn hatte in dieser Woche in der vergangenen MSA, also das ist der mittlere Schulabschluss. Der ist ein bisschen, den gibt es ein bisschen günstiger als die anderen Jahre.
Ja, die also, müssen das nicht schriftlich noch ausarbeiten. Oder
so, genau, die mussten eine relativ umfängliche PowerPoint-Präsentation zu dritt, also einmal präsentieren und dann in der zweiten halben Stunde praktisch Fragen beantworten.
Mhm.
Also ein bisschen so, naja, wie so ein, wie eine wissenschaftliche, wie so ein Test.
Ja.
Ne? So. Und unser Sohn, dem kann man wirklich viel vorwerfen und man kann auch viel Nettes über ihn sagen, aber er, also den Fleiß hat er jetzt nicht so unbedingt, also so diese intrinsische Motivation ist nicht so unbedingt seins. Er hat sich aber bei dieser MSA, weil er einfach auf einmal Bock hatte, hat er sich wirklich sehr akribisch vorbereitet.
Mhm.
Und ich sah mich da so ein ganz klein bisschen. Ne? So diese Panik, dass man da irgendwie nicht so gut performt. Ne? So dieses, ich weiß keine Antwort. Und auf der anderen Seite aber auch dieser Wille, da irgendwie was Anständiges abzuliefern.
Mhm.
Und ich habe mich so gesehen in dieser Akribie und sowas. Und das war für mich ein ganz schönes Gefühl. Und jetzt sehr, 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 sehr lange Antwort auf deine sehr, sehr kurze Frage.
Also da wäre das Gefühl dann stolz.
Nee, eben nicht. Nicht stolz, sondern eher dieses Gefühl von Selbstsicherheit oder Selbstgewissheit. Nicht im Sinne von Selbstüberschätzung, so ich bin der Größte, sondern hey, wenn ich mich um irgendetwas kümmere, wenn ich mich anstrenge, wenn ich irgendwo reingehe, dann kommt da auch was bei raus.
Ja.
Ne? Also so von wegen, ich kann das, was ich glaube, gerade bei Heranwachsenden ein ganz wichtiges Gefühl ist, weil die ganz häufig das gegenteilige Gefühl haben, ich kann nichts.
Ja.
Und das ist ein Gefühl, was ich mir immer wieder gerne reinhole.
Mhm.
Wie gesagt, gar nicht in so einer Arroganz- oder Überlegenheitsposition, sondern eher Selbstfestigkeit.
Mhm. Und jetzt würde ich dich bitten, ruhig mal die Augen zu schließen. Und dich nochmal an diese E-Mail zu erinnern, die da von dem Kollegen kam und die du ja eben, von der du auch erzählt hast. Und dich nochmal ganz in diese Situation zurückzuversetzen. Also erlebt das nochmal aufs Neue, wie die da so kommt und du fängst an, sie zu lesen und merkst so, dass so ein Gefühl in dir aufsteigt. Und vielleicht kannst du mir mal ganz kurz sagen, was du jetzt wahrnimmst.
Fast so ein bisschen was wie Rührung. Also so, mhm. so eine ganz, ja, da hat mir jemand ein Geschenk gemacht.
Mhm. Und jetzt schau dir das nochmal genauer an, dieses Bild, das du da jetzt gerade hast.
Mhm.
Und versuch mal dieses Gefühl, das du hast, du hast jetzt eben gesagt Rührung, noch zu intensivieren.
Mhm.
Also, dass es angenehmer wird.
Mhm.
Und vielleicht gibt es auch noch Farben oder vielleicht wird es leuchtender.
Mhm.
So dass es ja, richtig gut auch aussieht, dieses Bild. Und hol dir das mal noch näher ran.
Mhm.
So dass du quasi das jetzt nicht mehr durch deine Augen siehst, sondern eher so in deinem Körper spürst.
Mhm.
Und vielleicht gibt es auch ein paar Geräusche oder Stimmen oder du hast ja und die Lautstärke. Ton höre, wie ist der Rhythmus?
Soll ich das beschreiben?
Nee, du, das wird für dich machen.
Hm.
Also, dass das alles so stimmig ist, wie du dich dabei wohlfühlst.
Hm.
Dann spür mal, wo spürst du das gute Gefühl jetzt?
Eher so im oberen, also so Brustkorbbereich, so zwischen Schultern und Rippenbogen.
Mhm. Und wie fühlt sich das jetzt an?
Sehr im besten Sinne schwer, also verankert, so mit beiden Beinen auf dem Boden, obwohl komischerweise es im Brustbereich ist, aber trotzdem hat es so was Solitäres.
Mhm. Und jetzt gib diesem Gefühl, wenn du das fühlen kannst, vielleicht gibt es da noch weitere Gefühle oder Empfindungen, die du wahrnimmst.
Ja.
Und verändere mal, also vielleicht gibt es auch eine Bewegung oder so, verändere mal den Rhythmus, die Wärme, die Entspannung, sodass sich das noch besser anfühlt.
Mhm.
Und wenn du das gut hast, dann würde ich dich bitten, dafür mal einen Anker zu finden. Also vielleicht eine Bewegung oder eine Handstellung oder was auch immer das bei dir ist.
Mhm.
Also wenn du das Gefühl jetzt sehr deutlich spüren kannst, dann veranker es in dir, genau, indem du eine Bewegung ausführst. Das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber du hast jetzt so deine Arme gekreuzt, du bist sehr gerade geworden. Und dann spür doch nochmal mit diesem Anker jetzt dieses gute Gefühl.
Mhm.
Und wenn du das Gefühl hast, du bist so ganz gut damit auch verankert, dann kannst du so langsam wieder zu mir zurückkommen.
Hm. Ja, ich bin langsam wieder da.
Warum habe ich das jetzt gemacht? Weil dadurch, dass wir uns an positive Gefühle erinnern und da ist der Kontext ganz wichtig, weil der das nochmal verstärkt. Also deswegen ist es gut, sich so eine Situation nochmal richtig reinzuholen. Das kann man übrigens auch abends im Bett machen oder eben, wenn man sich jetzt so einen Anker geschaffen hat, wie mein lieber Mann das gerade gemacht hat, dann diesen Anker auch immer mal wieder am Tag zu benutzen.
Mhm.
Weil auf Körperebene dadurch eben auch nochmal nicht nur das Gefühl, sondern eben auch das Körper oder das Körpergefühl nochmal verstärkt wird, also durch diese Bewegung oder durch die Muskelspannung und so.
Also der Körper bestätigt praktisch eine Hirnfunktion.
Ja, ein Gefühl, ist ja nicht nur Hirnfunktion. Ne?
Gut, aber letztendlich ein biochemischer Prozess wird nochmal durch eine praktische Tat, durch ein
körperliches mehr verankert, also
Gefühl,
ja, mit Körper geholt. Mhm. Genau. Ja, super. Ich hoffe, dass dich das heute so schön über den Tag trägt und dass du immer in Momenten wieder, wo du merkst, oh, jetzt wirst du krummelig, dann deine Arme verschränkst, damit ich davon abends dann auch noch was habe.
Ja, ich habe für heute Abend was geplant.
Ja.
Wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt am Freitag.
Mhm.
Am Vorabend eines Wochenendes, von dem ich ja glaube, so wie ich diese schöne Stadt Berlin kenne, es wird eskalieren. Dieses Pfingstfest wird ein besonderes. Es gibt ja immer diese Geschichte von den Pestorgien. So am Ende der Pest sollen die Leute völlig hemmungslos und zügellos Party gemacht haben. Das ist aber historisch gar nicht belegt, interessanterweise, weil die Leute wussten ja gar nicht so genau, wann die Pest vorbei ist. Weil du weißt ja nicht, ist da nicht noch irgendwie was?
Naja, klar.
Deswegen sind diese Orgien interessanterweise während der Seuche gefeiert worden, weil die Leute das Gefühl hatten, jetzt ist eh alles scheißegal. Wir sterben sowieso. Ja, und dann muss ich mir nicht mehr über Kredite Gedanken machen, die ich zurückzahlen muss oder über Diätpläne oder über weiß der Geier was, eheliche Treue oder Gesundheit.
Ist dann diese Endzeitstimmung,
die da. So, wir tanzen auf dem Vulkan, ja. Ne, so die Titanic, ne, wir sind die Bordkapelle, wir spielen bis zum Schluss. Ich glaube tatsächlich, also ich sehe es an den Kindern, ne, und wir haben ja immer erzählt, wie wir unsere armen Kinder gequält haben. Ich glaube, an diesem Wochenende werden sie sich einiges zurückholen. Die Außengastronomie wird mit Sicherheit in die Parks verlegt. Ich bin mir auch relativ sicher, und das, da kommt mein innerer Lauterbach dann so ein bisschen ans Licht, so, sie werden sich nicht an alle Regeln halten, so viel kann man auch sagen. Also es wird so eine Mischung aus Love Parade, Spring Break, Abiball, nachgelagerter Vatertag, so alles Mögliche. Und ich möchte mit dir heute Abend, wenn du deine Fortbildung endlich dann fertig hast.
Morgen.
Ja, für heute.
Okay.
Werden wir uns auf das Fahrrad setzen und mal gemütlich so durch unseren Kiez fahren und alle Kneipen und Gaststätten und Restaurants, die wir kennen, mal so abpatrouillieren.
Günther besuchen auch.
Vielleicht, ne? Günther besuchen, Günther Windhorst, unseren Mittwochsexperten von vor 3-4 Wochen.
Andreas Tölke mit seinem Kreuzberger
Himmel. Im Kreuzberger Himmel.
Fahre ich auch auf jeden Fall hin.
Gerne ins Flair, Greinauer Straße, gucken, was Dana macht. Einmal gucken, was Ludwig im Landwirt macht. Also so einfach gucken. Ne? Mit Jochen treffen wir uns in der Möwe im Felsenkeller. Und wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wenn wir in jeder Station Bier oder einen Wein trinken, dann sind wir vielleicht nicht mehr fahrtüchtig, wenn wir nach Hause kommen. Aber wenn wir das langsam machen und dann immer auch wieder Radstrecken dazwischen haben, und das ist mein Ziel, nicht so völlig blindwütig zu eskalieren, sondern so eine gewisse Gelassenheit und Ruhe dabei zu haben. Ich möchte in einer Beobachterrolle sein, ich möchte teilnehmen, aber ich möchte mir nicht jetzt irgendwie in möglichst schneller Zeit die Lichter ausschießen. Nee, nee. Und das ist für mich eine echte Übung, weil ich glaube, dieses aus der Pandemie rauskommen und juhu, jetzt ist alles wieder möglich, erfordert auf der anderen Seite auch Verantwortung. Und ich finde es auch unserem medizinischen Personal, unseren Polizisten, Sanitätern, all diesen Menschen gegenüber maximal verantwortungslos. Die haben jetzt gerade irgendwie die Covid-Betten, machen sie langsam so ein bisschen sauber und rollen sie zur Seite, und jetzt kommen da auf einmal die ganzen Schnapsleichen vom Pfingstwochenende hin, weil die sich mit den Fahrrädern aufs Maul legen oder zu viel trinken oder anfangen zu kloppen oder so. Also bei allem Verständnis für Partystimmung, aber auf der anderen Seite gibt es auch einen ganz großen gesellschaftlichen Bedarf nach Zurückhaltung, Maß finden, Gelassenheit und so. Ne? Auch wenn ich eskalieren total verstehen kann.
Ja, wenn ich jetzt sage, dass Vögel Friedensstifter sein können.
Die Taube.
Ja, das ist so das Symbol, das man so kennt, aber ich sage jetzt Schleiereulen.
Schleiereulen sind Friedenssymbole?
Sind friedensstiftend.
Warum?
Das ist ein wunderschönes Projekt, das in Israel tatsächlich angesiedelt ist. Du erinnerst dich vielleicht, wir waren damals, als wir, na, das letzte Mal waren wir nicht, aber das vorletzte Mal da waren, waren wir ja auch im Jordantal. Also das letzte Mal sind wir nur so dran vorbeigefahren. Und da sind ja rechts und links vom Jordan sind Felder. Und da wird natürlich, wie überall auf dieser Welt, werden da sehr viele Pestizide im Boden versenkt oder auf den Pflanzen, um da die Ernten zu retten. Und das verseucht natürlich auch das Grundwasser. Nun gibt es Yossi Leschem, das ist ein emeritierter Professor, der hat schon 2002 oder ich glaube sogar 2000, weiß ich, wann er damit angefangen hat, hat er erstmal beobachtet, dass diese Eulen, also diese Schleiereulen, die wohnen da auch, also die nisten da auch, dass das sind ja Nagetierfänger. Ja, also diese Pestizide, die eigentlich ursprünglich gegen die Mäuseplage da mehr oder minder eingesetzt worden sind, natürlich auch noch mit anderen, wegen anderer Sachen. Aber wenn diese Eulen dann jagen, dann fangen die so eine Maus und sterben natürlich selber auch durch das Pestizid. Also, was hat er gemacht? Er hat erstmal die Eulen vermehrt, er hat da Nistkästen aufgehängt, sodass die Eulen Möglichkeiten hatten zu nisten, um dort auch zu bleiben. Die sind da also in diesem Tal oder in diesem, ja, das ist ja eigentlich kein richtiges Tal, aber naja, also dort am Jordan auf jeden Fall beheimatet. Und wenn jetzt die Zugvögel kommen, die sterben ja letztendlich auch an den Pestiziden. Mhm. Um das zu verhindern, haben sie also diese Eulen verstärkt und haben mit ihren palästinensischen und auch jordanischen Nachbarn gesprochen, die also mit den Landwirten dort vor Ort, und haben gesagt, hey Jungs, ihr braucht hier gar keine Pestizide gegen Mäuse, weil ihr könnt die Eulen nutzen. Mhm. Und das hat auch tatsächlich zu einer Verringerung geführt, des Pestizidsgebrauchs, und eben auch dazu, dass diese drei verschiedenen, ich sag jetzt mal, ja, wie sage ich, Nationen miteinander im Gespräch sind und also da auch vor Ort mit den Bauern reden, aber auch immer wieder in Zoom-Konferenzen jetzt bei Corona zusammentrafen, wobei das für die Palästinenser jetzt gerade ziemlich schwierig ist. Da hat er dann sich überlegt, okay, vielleicht macht es dann Sinn, einen neutralen Dritten zu fragen. Da gibt es jetzt einen Schweizer Forscher, der quasi mit den Palästinensern im Moment spricht. Und es gibt nur so unter der Hand Verständigung. Aber die setzen sich halt alle ein für Umweltschutz. Und das ist inzwischen so ein großes Projekt, dass sogar der Papst die drei Vertreter empfangen hat und gesagt hat, Konflikte lösen kann man nur mit Natur und ihrem Schutz, was ich ganz spannend
super
finde.
Super Ansatz, oder?
Ja.
Super Ansatz.
Und gleichzeitig macht man natürlich inzwischen auch, oder hat man gemacht mit Kindern, die dann zum Beispiel die Störche, die hier aus Europa kommen, unter anderem auch aus Deutschland, die dann per Computer verfolgen konnten, wie die Störche also über das Tal und erstmal da waren und dann weitergeflogen sind. Und
Schleiereulen und Störchen sind Grenzziehungen oder Religionskonflikte.
Genau,
völlig
die kennen
scheißegal.
Keine Grenzen. Ja. Da ist die Freiheit
so,
noch grenzenlos,
wunderbar.
Wie Reinhard May sang.
Und nur ganz kurz an dieser Stelle die Hoffnung, dass der Waffenstillstand zwischen Palästinensern und Israelis, zwischen Hamas und israelischer Armee, das Pfingstfest und hoffentlich noch viele, viele Wochen mehr überdauert.
Ja, ganz große Hoffnung und ja.
Was hast du noch Schönes?
Ach, was habe ich noch Schönes? Ja, du weißt ja, ich beschäftige mich immer gerne mit, wie soll es denn später mal besser werden, ja? Oder später ist gut. Also eigentlich am besten jetzt gleich. Also, und es gibt ja ganz schöne Ideen, wie man Großstädte wieder lebenswerter machen kann. Mhm. Wir haben das ja auch in der Pandemie ein bisschen erlebt, also gerade da, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, hat sich das Virus leider Gottes schwerer oder schlimmer ausgebreitet. Und wir sehen an den Parks hier in Berlin, und wir sind ja wirklich da eine grüne Stadt, muss man mal sagen, auch alleine mit dieser grünen Lunge Tiergarten. Aber in Pandemiezeiten sind die Parks halt auch überfüllt. Mhm. Und es gibt so ganz schöne Ansätze, unter anderem in Barcelona. Da gibt es nämlich eine Vize-Bürgermeisterin, Jeanette Sanz-Sid heißt die, und die ist zuständig für Ökologie und Mobilität, was ja ganz interessant ist, ne? Weil wir, der Städtebau in den letzten, ich würde mal so fast sagen 100 Jahren, nicht ganz, aber war ja sehr auf Autoverkehr ausgerichtet und hat irgendwie dabei übersehen, dass die Menschen, dass es da auch noch Menschen gibt, ja.
Und Radfahrer.
Warum ist das Zentrum einer Stadt, also die Altstadt, so begehrt, auch bei Touristen? Warum?
Naja, weil es fußgängerfreundlich ist.
Genau.
Ne? Also die klassische Altstadt ist, egal ob wir jetzt nach Italien oder nach Dubrovnik oder selbst die klassische Berliner Altstadt, also da unten, da neben dem Alexanderplatz.
Rotes Rathaus.
So die Ecke, die ist ja auch sehr verwinkelt und klein. Oder in Hamburg zum Beispiel, ne? Da das Treppenviertel oder so. Also es gibt es überall, die Enge.
Genau.
In amerikanischen Städten vielleicht nicht so, weil die so spät gebaut worden sind, dass das gleich fürs Auto ausgerichtet war. Aber ja, die Altstadt ist fußläufig zu erobern.
Genau. Und jetzt könnte man ja sagen, Corona da braucht man nicht mehr, haben wir festgestellt, wir müssen nicht mehr jeden Tag ins Büro. Und es gibt einen ganz großen Wunsch nach mehr Grünflächen bei vielen Menschen. Also und ja, Autos sind auch weniger gefahren. Und so, also gibt es ja auch so Tendenzen zu sagen, Autos hier aus der Innenstadt raus. Also in Berlin gibt es so eine Organisation, die sich dafür stark macht. Und in Barcelona hat man nun Folgendes gemacht. Das ist nämlich eine Stadt, wo der Autoverkehr so stark ist, dass die Leute wirklich an Luftverschmutzung sterben auch. Und da hat man an Autokreuzungen oder auf Autokreuzungen, die hat man einfach gesperrt. Und hat die mit Blumenkübeln, aber auch, also mit richtig großen, aber auch mit Skulpturen verschönert. Da sind sie jetzt noch bei, das ist so ein 10-Jahres-Plan, aber die ersten Dinger stehen schon. Und hat dann, dadurch kommen die Leute wieder mehr auf die Straße, ja, weil da kannst du eben nicht mehr langfahren.
Ja gut, das ist jetzt die Wohnbevölkerung.
Das ist die Wohnbevölkerung,
aber
ja klar.
Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz eine Lanze brechen für die, die jetzt auch in der Pandemie gelitten haben, nämlich die kleinen Händler. Das kann die Gastronomie sein, das kann aber auch irgendwie, was weiß ich, ein Klamottenladen sein. Die sagen zu Recht, unsere Lieferwägen.
Ja, genau, also aber das ist ja die nächste Frage.
Ach, Entschuldigung.
Wie kann man den Lieferverkehr umbauen? Ne? Oder inwieweit auch die kleinen Läden wieder genau eben auch an solchen, in solchen Wohnvierteln wieder mehr Einzug erhalten, damit wirklich, das ist so die Idee dabei, du nur in einer Viertelstunde alles Nötige erreichst. Und es gibt in Pesaro, das kennst du auch ganz gut, weil das in den Marken ist und weil wir da schon waren, da gibt es die Bicipolitana. Weißt du, was das ist?
Bici ist wahrscheinlich Bicicletta, also ja. Fahrrad, und Politana vielleicht so Stadtmetropole, so Innenstadt.
Ja, Bicipolitana meint genau, die haben die wichtigsten Orte mit Fahrradachsen verbunden. Und das heißt, wenn du da mit dem Auto ankommst, gibt es Parkplätze am Stadtrand. Und dann kriegst du da, ich weiß nicht, ob die E-Bikes auch kostenlos sind, aber auf jeden Fall gibt es einen Gratisbus, der dich dann in die Stadt reinbringt. Und das Zweite, was sie gemacht haben, ich meine, wenn du alle Dienstleistungen aus den Dörfern rausziehst, sodass der Dörfler... Dörfler heißt das so? Ja. Auf jeden Fall in die Stadt muss, dann hast du natürlich auch ein höheres Autoaufkommen. Also hat man die Dienstleistungen wieder teilweise in die Dörfer zurückgegeben, sodass die Leute gar nicht erst in die Großstadt,
und den Arzt
zum Beispiel, und sowas, ja, dass die Leute da gar nicht erst hinkommen müssen.
Da übrigens kann man auch mit der Digitalisierung eine Menge machen, ne? Also ich muss nicht für jeden Scheiß jetzt erst eine Stunde in die Stadt fahren, aufs Amt gehen, warten und so weiter. Das kann man wirklich digitalisieren.
Ja, genau. Das hat dazu geführt, dass die halt auch diesen ganzen Verkehr aus der Innenstadt raus haben. Und für die Touristen ist es ja auch viel schöner, ich laufe durch eine Straße und muss da jetzt nicht immer aufs Auto achten.
Ja, ich habe da übrigens noch einen Vorschlag. Das merke ich bei uns hier in unserem kleinen, naja, doch relativ gewachsenen Altbauviertel in Schöneberg, sehr, sehr stadtnah. Ich könnte mich wirklich aufregen, dass wir am Tag, an guten Tagen bis zu 6-mal am Tag klingelt es und es steht ein Bote, der Briefträger, sonst irgendwer vor der Tür. Und da denke ich mir, hey, nicht für jeden Quatsch, der hier im Haus angeliefert wird. Also die 6 Male gelten nicht nur der Familie Schumacher, möchte ich dazu sagen, sondern wir, weil wir viel zu Hause sind, gelten auch als Paketannahmestelle fürs ganze Haus. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es wäre doch so toll, wenn einmal am Tag ein Wagen käme, der uns gleichzeitig Pakete bringt und gleichzeitig das, was wir zu verschicken haben, auch wieder mitnimmt.
Ja, bin
weil
ich voll bei dir.
Weil das würde so viele Wege sparen. Und würde nichts kaputt machen.
Ja, in Barcelona überlegt man eben so zentrale Paketstationen zu machen.
Genau.
Also die man einfach fußläufig erreichen kann. Und aber auch eben sowas wie Gemeinschaftsgärten ist ja auch was Schönes. Aber was ich nochmal sagen wollte, Kopenhagen als eine City, die ja als Fahrradstadt inzwischen bekannt ist, da hat man mal ausgerechnet, dass man, da fahren fast die Hälfte der Bewohner inzwischen Fahrrad, dass man 25 Cent pro Kilometer gewinnt, wenn man Fahrrad fährt. Das fängt schon an, da hat man alle möglichen…
Also Gesundheit, Übergewicht, Platzverbrauch.
Aber eben auch Luftverschmutzung, aber auch jetzt Straßenbau und so. Ne?
Ja, das heißt, Radfahren ist netto Gewinner.
Gewinner, genau. Und ein Auto kostet pro Kilometer 17 Cent. Aha. Minus. Also, ne?
Also 42 Cent Differenz sozusagen. Dazu fällt mir jetzt gerade was ein, was ich wieder vergessen habe, aber egal.
Ja.
So, wir kommen zum Schluss. Ich habe noch eine sehr gute Nachricht. Es hat jemand als Mittwochsexperte gerade eben zugesagt, nämlich der liebe Eckhard von Hirschhausen.
Ja, auf den freue ich mich sehr. Der hat ja ein neues Buch geschrieben. Da geht es auch um Klima.
Ja.
Und da geht es jetzt gar nicht so, also da ist sein Augenmerk mehr auf die Menschen. Wenn wir jetzt nichts machen, dann machen wir uns ja hier platt. Also.
Und das finde ich das wirklich interessant und das passt sehr gut zu Kopenhagen und der Studie Radfahren. Ist gut für uns. Mhm. Also dieses Argument so, oh, die Automobilindustrie und so weiter, klar, stimmt.
Ja.
Aber einfach mal zu kommunizieren, hey, das ist ein volkswirtschaftlicher Gewinn, wenn wir mehr Rad fahren. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. In Holland wurde eine Studie gemacht, dass in dem Moment, wo die Stadt radfreundlicher wird, viel mehr Menschen auch bereit sind, Rad zu fahren.
Mhm, genau.
Weil die Abschreckung nicht aufs Rad, also beziehungsweise die Angst, aufs Rad zu steigen, hat ganz viel mit Sicherheit, fehlenden Radwegen. Mhm. Also ne, wie viele Radfahrer kommen jeden Tag irgendwie zu Schaden?
Mhm.
Zum Teil leider auch durch eigenes Verschulden, weil sie fahren wie die letzten Henker. Ich würde das für mich auch nicht ganz ausschließen. Und also diese sich selbst verstärkenden und beschleunigenden positiven Prozesse in Gang zu setzen.
Ja.
Das ist das Interessante. Und Ecki macht halt den entscheidenden Punkt, dass der Klimawandel jetzt nicht mehr als Eisbärenproblem oder als Polarkappenproblem oder als Regenwaldproblem betrachtet, was es auch ist, sondern was macht dieser scheiß Klimawandel eigentlich mit dir und mir und meiner Gesundheit und unserer Demokratie vielleicht?
Genau. Und er hatte einen ganz schönen Tipp, er hat mich gesagt, guckt doch mal in euer Umfeld, wenn ihr irgendwie was dafür tun wollt. Vielleicht gibt es da jemanden, der sich, was weiß ich, schon politisch engagiert oder sonst wie was. Also
hängt euch dran.
Mit dem, ja, genau, hängt euch dran, macht mit. So, ich möchte heute eine Karte ziehen fürs Pfingstwochenende.
Oh, dann möchte ich vorlesen.
Du darfst heute vorlesen, ne?
Oh, jetzt muss ich meine sexy Stimme mal kurz aktivieren.
Ja, sehr gut.
Hallo.
Ach, guck mal, und so fühle ich mich auch gerade.
Was denn? Du hast gezogen Zufriedenheit.
Mhm.
Ich finde Zufriedenheit ein bisschen schwierig, gebe ich zu, weil das ist so ein bisschen so dicht an Selbstzufriedenheit. Also das ist immer so das, was der westfälische innere Kritiker in mir sagt, so jetzt
weiß man nicht. Das darf man nicht haben?
Nee, jetzt setze ich mal nicht zur Ruhe.
Ja.
Ne? Aber was sagt das Buch? Freue dich an allem, was dir dein Leben jetzt bietet. Der kreative Prozess hört nie auf. Lass das Mühen und Ruhe zufrieden und in freudigem erfüllt sein.
Ich habe jetzt nicht zugehört, was du da eigentlich gelesen hast. Ich habe nur auf deine Stimme gehört. Das ist irgendwie auch nicht richtig.
Schatz, du darfst sie nicht
abgeben. Bin damit nicht zufrieden, Schatz.
Tja. Okay.
Wir wünschen euch ein schönes Pfingstfest.
Ciao.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Podcast von Funke.